Vielen, vielen Dank für diese musikalischen Einstimmungen auf den heutigen Tag. Es ist schön, heute Morgen hier zu sein. Es ist noch schöner, dass die Sonne scheint. Gestern Abend hat es noch geschneit. Es ist der April, glaube ich, einfach. Mein Name ist Valentin Kube. Ich bin sehr froh, heute hier vorne zu stehen und Sie alle hier begrüßen zu können. Es ist Palmsonntag. Ein interessanter Sonntag, finde ich. Also, haben Sie mal drüber nachgedacht, über Palmsonntag, was das bedeutet? Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich möchte einmal auf die aktuellen Themen ansprechen, darauf zurückkommen, die Sie hinten auf unserem Flyer finden. Genau. Raum der Stille, der Raum der Stille. Ich war selber noch nicht da, ich habe aber von vielen Leuten gehört, wunderschön, gute Zeit da gehabt. In der kommenden Woche steht der Raum auch noch zur Verfügung. Nutzen Sie die Zeit doch einfach mal, zur Ruhe zu kommen, zu beten, mit Gott zu reden. Und wer jetzt da meint, okay, allein jetzt dahin, vielleicht nehmen Sie sich noch jemand mit dazu. Gehen Sie gemeinsam hin. Oder gehen Sie einfach morgen hin um 18.30 Uhr. Da gibt es eine Dreiviertelstunde mit Gott. Morgen Abend. Ansonsten möchte ich auch noch mal an den Kirchentag erinnern, der im Juli stattfindet. Und ja, soweit erstmal von meinen Ansagen. Genau. Ich würde gerne noch den Arne nach vorne bitten. Denn so schön auch diese Ansagen sind, gibt es auch immer Ansagen, die nicht so schön sind.
Ja, liebe Gemeinde, Palmsonntag, Jesus zieht in Jerusalem ein, wir gehen auf den Karfreitag zu, auf den Tag seines Sterbens und uns begegnet heute das Bibelwort aus Johannes 3, 14 und 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Unser Mitchrist Armin Roth hat diesen Glauben mit uns geteilt, den Glauben an Jesus Christus, der erhöht wurde am Kreuz, der für uns starb, zur Vergebung unserer Schuld, um uns ewiges Leben zu schenken. Armin Roth gehört zu unserer Tochtergemeinde in Holzwickede und mancher von euch wird ihn kennen. Armin Roth, verheiratet mit Heidi, beide haben die Jasmin als Kind. Armin Roth ist am Mittwoch dieser Woche mit 61 Jahren verstorben. Es war eine OP, in der wir nicht erwartet hatten, dass die so enden würde. Aber das gilt es jetzt hinzunehmen. Über diese OP ist Armin verstorben. Armin hat in unserer Tochtergemeinde in Holzwickede einen wichtigen Dienst getan. Er hat sich da um die Hausmeistertätigkeiten gekümmert. Und er war sehr vielen in dieser Gemeinde, vor allem den Flüchtlingen, die dort sind, sehr nah. Wir haben ja auch in Holzwickede ein Kirchenasyl. Und für sie war er eine ganz wichtige Bezugsperson. Und so trauern wir mit der Heidi und der Jasmin und ich bitte die Gemeinde zum Gebet aufzustehen. Lieber Gott und Vater, wir hören noch die Stimme, das Lachen, diese besondere Art von Armin in unseren Ohren und in unseren Herzen. Herr, du hast ihn zu dir genommen in dieser OP, ganz ohne unser Erwarten. Wir bitten dich herzlich, dass du jetzt bei seiner lieben Frau bist, dass du Heidi tröstest und auch Jasmin, die jetzt sehr viel auch zu regeln haben, auch wegen der Firma. Wir bitten dich, Herr, dass du ihnen Kraft gibst in diesem Abschied, der so überraschend kam, ohne dass ein wirklicher Abschied möglich war. Wir danken dir, Herr, dass du dein Wort an ihm erfüllst. Du bist der Gott, der ewiges Leben schenkt. der das ewige Leben gibt wie das irdische. Herr, lass auch uns daran denken, dass wir sterben müssen und dass wir die Zeit niemals wissen. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Der Beerdigungstermin steht noch nicht fest. Wir werden den über den Alle-Verteiler dann, wenn es soweit ist, bekannt geben.
Danke. Ja, Palmsonntag. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Ein König, nur irgendwie anders als erwartet. Vielleicht sogar eine gewisse Enttäuschung für so manchen Zuschauer, der da hingekommen ist. Und ja, der König kommt auf einem Esel. Das ist jetzt vielleicht nicht so das, was ich erwartet hätte, wenn ich einen König erwarte. Ich weiß nicht, was Sie erwartet hätten, wenn Sie dort gestanden hätten. Ich meine, kennen Sie den Film Troja? Ganz am Anfang, dieser Einzug mit den Rosenblättern, die runterfallen, das Volk jubelt dem König zu, der dann auf dem Streitwagen zu Beginn seiner Armee in die Stadt einzieht. Das wär's doch gewesen. Palmsonntag, Jesus zieht mit seiner Armee nach Jerusalem ein. Vielleicht war das auch so manche Erwartung. Meine wär's vielleicht gewesen, aber Jesus ist da irgendwie anders. Stellen Sie sich vor, Jesus käme jetzt wieder. Er käme jetzt nach Dortmund. Was wäre Ihre Erwartung an ihn, wie er nach Dortmund käme zu Ihnen? Denken Sie einen Moment drüber nach. Und wenn Sie jetzt das Bild vielleicht vor Augen haben, glauben Sie, Ihre Erwartungen würden so erfüllt werden? Ich bin wirklich gespannt, was Arne uns heute erzählen wird über den Palmsonntag und über das, wie Jesus kommt und was er ist. Wir wollen als nächstes ein Lied singen, Ich will dich anbeten, und wir werden dabei die Kollekte einsammeln, die ist heute für die Ausgaben unserer Gemeinde einfach bestimmt. Und ich danke Ihnen jetzt schon für das, was Sie geben. Ich lese aus Johannes 18, Verse 28, 33 bis 38. In den frühen Morgenstunden wurde Jesus vom Haus des Hohepriesters Kaiphas zum Palast des Statthalters gebracht. Die Juden selbst betraten dieses Gebäude nicht, denn sie wollten nicht unrein werden. Dann hätten sie nicht das Passamahl essen dürfen. Pilatus kam nun in den Gerichtssaal zurück, ließ Jesus vorführen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus entgegnete: Bist du selbst auf die Frage gekommen oder haben dir das andere über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Fragte Pilatus. Die führenden Männer deines eigenen Volkes und die obersten Priester haben dich hergebracht, damit ich über dich urteile. Was also hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Da fragte ihn Pilatus: Dann bist du also doch ein König. Jesus antwortete: Ja, du hast recht, ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich auf der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Wahrheit? Was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus. Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte ihnen: Meiner Meinung nach ist der Mann unschuldig. Wir gehen jetzt in die Anbetungsphase.
Wir singen jetzt als erstes ein Lied, Do It Again heißt es. Das ist ziemlich neu, ich glaube, ihr kennt das noch nicht. Ich habe das aber für heute ausgewählt wegen einer Zeile, wo es dort heißt: I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. Und für mich war das so richtig, Gott zieht nach Jerusalem rein, er beschreitet einen Weg zum Kreuz. Er geht in den Tod für uns und er hat diesen Weg beschritten, den es vorher nicht gab. Und er hat den Weg aufgetan für uns, dass wir das in unserem Leben auch erleben können. Und jetzt auch besonders mit der Nachricht von Armins Tod, finde ich, müssen wir das uns bewusst machen und proklamieren, dass es nicht vorbei ist. Jesus ist auferstanden, das wissen wir heute. Es kommt nächste Woche, der Feiertag dazu. Und ja, ich finde, das müssen wir alle singen. Genau, also wer dazu aufstehen kann, gerne aufstehen, ihr könnt auch sitzen, das euch einfach vor Augen führen, wie ihr mögt.
I'm still in your hands. This sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise. Still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet.
Tief in mir, Jesus, berühre mich,
die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand, entführe mich in deiner Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. So weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deiner Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart.
Betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht, und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir. Zeit, bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß thank you.
Ich stelle mir vor, Jesus reitet in Jerusalem ein, die Menschen jubeln ihm zu und singen ihm am Lied, wie wir es gerade getan haben. Wie es tatsächlich war, steht in Matthäus 21, 1 bis 11 und ich lese diese Verse. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu der Ortschaft Bethphage am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei Jünger fort mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges angebunden. Bindet beide los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagt, dann antwortet: Der Herr braucht sie. Dann wird man sie euch sofort geben. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hatte. Sagt der Zionsstadt: Dein König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt, er reitet auf einem Esel und auf einem Eselsfohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber. Und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder: Gepriesen sei der Sohn Davids. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in große Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ich greife nochmal die Frage von Valentin auf, die ihr euch anfangs des Gottesdienstes stellte. Wie käme heute Jesus in Dortmund an? Im vierstrahligen Großraumflugzeug? Kaum, denn dafür reicht die Dortmunder Landebahn nicht. Käme er vielleicht im gepanzerten Fahrzeug statt eines Streitwagens oder im Papamobil, hinter Glas stehend, salbungsvoll, winkend? Käme er in Sandalen oder im maßgeschneiderten Gucci-Anzug? Vielleicht würden wir, wie das bei Erich Honecker gute Sitte war, Schulklassen verpflichten, Fähnchen zu schwingen. Oder wie man es bei Kim Jong-un aktuell sehen kann. Eines ist sicher: Er käme nicht mit einer Militärkolonne. Aber er ritt wohl auch nicht auf einem Esel über den Ostring. Denn das hielten die Menschen heute für doch ziemlich komisch. Am ehesten würden wir ihm einen roten Teppich ausbreiten, wie diesen wunderbaren hier. Das entspricht unserer Erwartung, wenn wir einen Staatsgast empfangen. Dazu gibt es ein Prozedere, einen Ablauf, ein Format, das jeweils dem Staatsgast angemessen und ein roter Teppich gehört auf jeden Fall dazu. Und dazu gehört auch, dass man dem, der da kommt, einen Titel verleiht, sei es der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, der Präsident, was man nie sagt: Da kommt der Diktator aus dem Land sowieso, wobei das häufig so zutrifft. Ein Menschenrechtsverächter, ein Mörder. Die Menschen zum Einzug Jesu streuen ihm Palmen, grün auf die Straße, in den Staub. Und auch sie schreiben Jesus etwas zu, denn sie rufen: Das ist der Sohn Davids, und verbinden damit wahrscheinlich: Da kommt einer, der Israel wieder so groß machen wird, wie es größer nie war, nämlich unter Davids Regentenschaft. Da kommt einer im Auftrag Gottes, rufen sie. Der da kommt im Auftrag Gottes, das ist, sagen wieder andere, der Prophet Jesus aus Nazareth. Und Pontius Pilatus, so hörten wir es in der Lesung, fragt: So bist du ein König? Wir tun heute viel für das eigene Image und lassen uns Zuschreibungen dabei gerne gefallen. Mein Name ist Bond, James Bond. Und jeder weiß sofort, welches Image dieser Filmheld trägt, nämlich des souveränen Mannes, der immer weiß, wie es weitergeht, dem die Frauen zu Füßen liegen und irgendwie kommt er aus jedem Schlamassel wieder heraus. Souverän, dieser Mann. Komm mit mir, wenn du leben willst. Der Terminator. Unverwundbar. Unverwundbar. Und unser Traumgestalt von einem Retter, da kann kommen, was will, die Bomben explodieren nur so weiter. Und der Terminator, der steht am Fenster und schaut dem neuen Morgen entgegen, um die Frau zu retten an seiner Seite. Wunderbar. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Jedi Meister Yoda. Und er steht für das Image des weisen Mannes. Voller Weisheit, tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Da muss man wirklich drüber nachdenken. Wir lieben die Images von Menschen und wir lassen sie uns gerne zuschreiben. Das Image des Souveränen, des Unverwundbaren oder des Weisens und weiß ich noch alles. Es ist ein Friedensreich, das Jesus mit sich bringt. Ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Darum reitet Jesus auf einem Esel ein, die Symbolhandlung, die damals jeder Mensch verstand. Er kommt, Frieden zu bringen. Es ist ein Friedensreich, das er mit sich bringt. Doch was, frage ich mich, bedeutet dieser Frieden denn für uns hier und heute und für dich und mich ganz konkret? Was bedeutet es für dich, wenn Jesus sagt, ich komme zu dir, um dir Frieden zu bringen? Wer ist dieser Mann, fragen sich die Leute am Straßenrand. Und Jesus setzt, wenn du diese Frage stellst, bei dem Image an, das du von dir vor anderen pflegst. Jesus setzt bei deinem Image an, das du vor anderen pflegst, wenn er dir sagen will, was Frieden für dich bedeutet. Denn mit unserem Image werben wir immer um einen Vertrauensvorschuss. Ob das nun James Bond sei, der Terminator oder Meister Yoda, solchen Menschen mit solchem Image vertraut man sich gerne an. Und du? Gehörst du zu den Menschen, denen wie James Bond persönliche Autonomie und Unabhängigkeit sehr wichtig ist? Ist das dein Image? Persönlich, autonom, unabhängig? Als absolute Forderung werden dadurch die Lebensräume allerdings ziemlich eng. Denn in völliger Selbstbestimmung zu leben ist unmöglich. Das ist am Arbeitsplatz für jeden, der Arbeit hat, spürbar. Ein Angestelltenverhältnis, in dem der Arbeitgeber von dir Rechenschaft fordert über die von dir geleistete Arbeit. Ein Meister, der dich als Lehrling prüft, deine Arbeit kontrolliert. Ein Lehrer oder Dozent, der festgelegte Antworten auf dem Prüfungszettel erwartet und zum Prüfungsziel setzt. Die Angst vor ernsthafter Erkrankung und eine durch Krankheit ausgelöste Hilfsbedürftigkeit ist so ein weiteres Schreckgespenst des Mottos: sei stark. Sei stark. Mit der Karfreitagsgeschichte gesprochen, ende bloß nicht am Kreuz. Sei alles, nur nicht schwach. Sei stark. Dabei ist es garantiert, dass du einmal auf das Entgegenkommen und die Hilfe anderer angewiesen sein wirst. Bereits eine ernsthafte Verletzung, ein Krankenhausaufenthalt vermittelt uns ja diese Erfahrung von Ohnmacht und Wehrlosigkeit. und wie sehr wir es damit zu tun haben, wie ohnmächtig und wehrlos wir tatsächlich sind, das haben wir gerade in dieser Woche erfahren. Mit der Stärke, der Eigenstärke ist es nicht so weit her, wie oft gedacht. Und nun setzt Jesus bei dem Image der Stärke und Souveränität bei dir an. Und die Frage ist eine einfache, nämlich, willst du dir helfen lassen? Oder bestehst du darauf, selbst stark genug zu sein, das Leben und alles, was dazugehört, zu bewältigen? Bist du stark genug, dem Tod entgegenzugehen? Willst du dir helfen lassen? Das bedeutet Jesu Frieden für dich, wenn für dich Stärke so bedeutsam wichtig ist. Du machst deine seelischen Belastungen, deine Sorgen, Ängste vermutlich am liebsten mit dir alleine aus. Und Hilfe anzunehmen und um Unterstützung zu bitten, das fällt dir nicht leicht. Überhaupt vertraust du dich nicht so gerne anderen Menschen an. Und langfristig manövrierst du dich damit in eine Erschöpfung hinein. Daran ändert auch überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit nichts. Vielleicht verfügst du darüber. Du bist überdurchschnittlich leistungsfähig. Geschenkt. Dein Potenzial, Aufgaben kraftvoll anzugehen, dein Kampfgeist, deine Durchhaltekraft, deine Belastbarkeit ist bewundernswert, aber sie gerät irgendwann an ihre Grenze. Irgendwann sind wir am Anschlag. Ich habe gestern, durfte noch mal an einem Auto montieren und wir haben einen neuen Zahnriemen montiert. Das ist ziemlich aufwendig, habe ich festgestellt. Da muss man den halben Motor auseinanderschrauben und als sie ihn wieder zusammenbauten, sagte mir der Mechaniker, diese Schraube ziehst du mit so viel Newtonmeter an und nicht mehr. Denn wenn mehr, macht es Klack und dann schlecht, Motorblock kaputt. Wir kommen an den Anschlag und das Überspannen bricht unser Leben. Das Wunderbare an der Botschaft Jesu, der da auf in Jerusalem einzieht, ist, vor mir musst du dich nicht beweisen als der Starke. Du musst dich auch nicht gering achten oder schlecht machen und als schlecht titulieren oder schwach begreifen. Aber dein Eigenwert ist bei mir, bei Jesus, nicht an deine Stärke geknüpft. Sie ist an keinerlei Vorbedingung geknüpft. Das ist der Friede, den Jesus in dein Leben bringt. Als ich die Geschichte las vom Einzug Jesu in Jerusalem, habe ich mich gefragt, was für ein Risiko geht Jesus dort ein? Er weiß doch, was ihn erwartet. Und da wurde mir bewusst, dass das Risiko Gottes, seines Vaters im Himmel, vielleicht noch viel größer war. Denn das Risiko Gottes mit dem Einritt Jesu in Jerusalem, das war etwas, was wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Nämlich, immerhin ist Gott ja Gott. Wie soll der ein Risiko eingehen? Wenn es wirklich nur einen geben kann, wie schon der Highlander sagt, das ist eine Kinosendung aus den 80er Jahren, für die, die sich noch erinnern wollen. Wenn es also wirklich nur einen geben kann, dann ist das ja wohl Gott. Also was kann für Gott Risiko bedeuten? Gottes Risiko mit Jesu Eintreffen in Jerusalem war nicht, dass ihn Menschen verlassen würden, sondern des Vaters Risiko war, dass ihn sein Sohn verlassen würde. Gottes Risiko war, dass sich Jesus auf seine eigene Stärke verlassen hätte. dass Jesus dem Jubelruf der Menschen nachgegeben hätte, dass er dem gefolgt sei, dass er wie seine Jünger vor dem Schmerz und vor der eigenen Schwäche davongelaufen wäre. Das war das Risiko, das Gott einging, als er seinen Sohn auf die Erde sandte. Als wahren Menschen mit echten Schmerzen, mit unendlichem Leid und Qual. Gottes Risiko war, dass sein Sohn, dem alle Macht gegeben ist, davor weggelaufen wäre. Er hätte noch vom Kreuz heruntersteigen können. Und der versuchliche Spott der Soldaten und der Schriftgelehrten unter dem Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Ihr Lieben, das war keine Spielerei, das war kein dummer Spruch, das war für Jesus eine wahre Anfechtung, von seiner Stärke Gebrauch zu machen. Hier wiederholte sich in dramatischer Weise, was die Versuchungsgeschichte Jesu in der Wüste schildert. Da tritt der Versucher Satan an Jesus heran und lockt ihn mit menschlicher Königswürde, mit Macht und mit Stärke. Er sagt ihm, du musst nicht als Versager enden. Und du wirst nicht als Versager enden, wenn wir uns nicht und du dich nicht und ich mich nicht auf eigene Kraft und Macht verlasse, sondern auf Christus, der für uns alles getan hat, weshalb er in Jerusalem einzog und sich seiner Stärke entledigte, sie preisgab, um ans Kreuz zu gehen. Du musst nicht als Versager enden. Bei Jesus stand offensichtlich das Ja zu Gott und das Ja zu sich und zu seinem Auftrag ganz nah beieinander. Kennst du das Gefühl, anderen Personen, Dingen und Anforderungen hinterherzulaufen und dich darüber selbst zu verlieren? Was die anderen wollen, das tust du. Was sie von dir erwarten, dem kommst du nach. Dein persönliches Ansehen machst du abhängig von deiner Leistungsfähigkeit durch das, was du vielleicht an Terminfülle und Zeitdruck vorzuweisen hast. Und da sind viele, die das bewundern, dich darüber bestaunen und ihre Bewunderung gehst du auf den Leim. Jeder neue Tag bringt über dich die schwebende Verpflichtung, das persönliche Existenzrecht zu beweisen. Und deshalb setzt du auf ein hohes Aktionsniveau zur Aufrechterhaltung dieses Ansehens und zum Erhalt des eigenen Selbstwerts. Ärmel hochkrempeln, tun und schaffen, das ist die Devise. Oder beeil dich, das ist dein Motto. Beeil dich. Dann übersiehst du womöglich die Gefahr, die hinter einem Übermaß an Terminen und Anpassung steckt. Denn mit ihm drängt sich ständige Unruhe in dein Leben, ein Getriebensein, ein Konkurrenzdenken in jede Form beruflicher und privater Zusammenarbeit, auch in der Gemeinde. Du versuchst noch mehr Aufgaben in immer weniger Zeit zu erledigen, der innere Wunsch abzuspannen, der Seele Luft zum Atmen zu lassen. Und der immer unterliegt immer wieder dieser Forderung, beeile dich, nutze den Tag, kaufe die Zeit aus. Das gibt es übrigens auch in religiöser Spielart. Aber auch das Talent hoher Effektivität kann schließlich nicht verhindern, dass sich mit der Eile und Überlastung auch Ungenauigkeiten einstellen, unnötige Fehler gemacht werden, Termine vergessen werden und dann erwischt dich dein Image. Denn dann bist du weder der Souveräne noch der Unangreifbare. Das schmiert mir dir dann aufs Butterbrot. Du wolltest doch. Und nun schau mal. Das Engagement ist hoch, aber es fehlen Gelassenheit, Entspannung und Ruhe. Ich vermute, jeder von euch oder fast jeder, hat eine Waschmaschine im Keller stehen oder irgendwo stehen die, in der Waschküche, im Badezimmer, ich weiß es nicht, wo die deine steht. Ist auch egal, ob das Miele ist oder Siemens oder Waschmaschinen haben eins gemeinsam. Die rotieren. Das zeichnet sie aus. Waschmaschinen rotieren. Und zuvor, bevor der Schleudergang losging, ging es schon oft ziemlich rund, hohe Drehzahlen wurden erreicht, aber dann mal wieder langsamer, dann läuft das Ding mal wieder schneller, dann wieder langsamer. Ihr müsst euch vor so eine Waschmaschine mal hinsetzen, da kann man wirklich meditieren. Waschmaschinen sind wie das wahre Leben. Manchmal schäumt es auch über. Also langsam, schnell und am Ende das Furiose, der Schleudergang. Dann wackelt die ganze Maschine. Du sitzt gebannt davor und sagst, Hammer! Bis dahin ist noch irgendwas an Saft und Kraft in deiner Wäsche drin gesteckt, aber jetzt wird es hinausgedrückt mit einem schlürfenden Geräusch, abgesaugt und dann gurgelnd im Abfluss verschwindend. Wäsche aus der Maschine rausholen und fertig. Bald fertig ist auch mancher von uns. Nur wir wissen es noch nicht. Hohe Drehzahl, Schleudergang, aber du spürst noch nicht, dass du am Limit bist. Du spürst vielleicht so etwas wie erste Unzufriedenheit in deinem Leben. Wenn wir von einer Aktion zur anderen eilen, wenn wir das Terminator-Image des Unverwundbaren übermäßig pflegen, wird sich das durch fehlende Freude und störende Unzufriedenheit auch im Glaubensleben aus. Und deswegen freue ich mich persönlich über den Raum der Stille, den ich in diesen Tagen schon öfters besuchen konnte. Es ist wirklich ein Raum der Stille und es ist eine ganz besondere Erfahrung, dass wir, die wir häufig so viele Worte mal machen, dort einmal ganz wenig zu sagen haben, weil wir hören auf das, was Gott zu sagen hat, weil wir hören auf sein Wort, weil wir es auf uns wirken lassen und eindringen. So wie ein sanfter Regen langsam sich ins Erdreich hineinsetzt. So ist der Raum der Stille, ganz anders als meine Waschmaschine. Die Tage trafen wir uns in der letzten Woche und überlegten über die Frage, mein Weg in der Wüste. Und ich muss sagen, dieser Abend mit denen, die da waren aus unserer Mitte, hat mir sehr, sehr gut getan. Nicht, weil Wüsten so klasse sind, aber weil wir miteinander so ehrlich waren. Weil wir wirklich ehrlich waren, zueinander und voreinander, weil wir offen miteinander gesprochen haben, uns aushaben sprechen lassen und nicht immer schon einen Text hatten zu diesem und jenem. Das hat mir gut getan. Aha, habe ich festgestellt, nicht nur ich kenne den Schleudergang der Waschmaschine, sondern andere kennen ihn auch, jeder auf die seine Weise. Und wir spürten darüber Unzufriedenheit. Und sie wahrzunehmen, ist wahrscheinlich der erste Schritt, umzukehren. Und da wurde und wird dann auch in solcher Stille das Gebet ganz lebensnah, ganz echt. Plötzlich hat es was zu tun mit mir und dir. Und so finden wir, die wir das Image vielleicht des Starken pflegen, in dieser Stille finden wir zum Frieden bei Gott. So kommt uns Jesus entgegen als der, der Frieden bringt, ohne Vorbehalt. Gebietet das Unkalkulierbare vor allem Vorsicht und können Überraschungen nur negativ sein? Wenn du so denkst, dann bedeutet das praktisch keine Begegnung ohne klare Zielbestimmung. Keine Feier ohne Programm, keine Freizeit mit spontanen Elementen. Und du findest in dem Versuch, alles zu kontrollieren, nur selten zu Freude, zu entspannter Gelassenheit, zu eben diesem Frieden. Die gewählte Enge verspricht uns Sicherheit, aber sie kann ihr Versprechen nicht einlösen. Ich glaube, übermäßiges Sicherheitsstreben ist oft dem Versuch geschuldet, sich gegenüber Gefühlen zu immunisieren. Ich habe auch manche Gefühle, die mir nicht gefallen. Und manchmal hätte ich sie lieber nicht. Aber gelernt habe ich, dass sie wichtig für mich sind. Wichtig, mich selbst zu verstehen. Wichtig auch, darin die Ansprache Gottes zu hören, wo er zu mir kommt als der, der Frieden bringen will. Was bringt es, wenn ich mich vor ihm verstecke in irgendeiner Art, wenn ich etwas von mir vorgebe, ein Image pflege vor Gott, das gar nicht der Wahrheit entspricht? Wie soll da Christus mir entgegenkommen und mich abholen in meiner Friedlosigkeit und zum Frieden führen? Stärke und Härte stemmt sich gegen Empfindungen wie Schmerz, wie Trauer, für Lust, wie Lust oder Unlust. Und das hat Auswirkungen. Wenn Gefühle zu zeigen tatsächlich gefährlich ist, dann ist es wahrscheinlich, dass wir das Empfinden und den Ausdruck bewegter Gefühle nicht begrüßen. Doch abgedrängt von unseren Gefühlen, von unseren Sehnsüchten und Hoffnungen, ist uns nicht zu helfen. Ich glaube, permanente Untriebigkeit und Hektik ist der Versuch, innere Selbstzweifel zu zerstreuen. Und deswegen noch einmal freue ich mich über diese Passionszeit, in der wir stehen und leben, in dieser Zeit, die bewusst eine Zeit der Ruhe ist. Deswegen freue ich mich an dem Christus, der einzieht auf einem Esel sitzend. Und ich begreife tatsächlich, das hat auch heute etwas mit meinem Leben zu tun. Es hilft mir, das Leben anzunehmen, wie es mir entgegenkommt, von Jahr zu Jahr, von Lebensphase zu Lebensphase, von Aufgabe zu Aufgabe. Und deswegen ende ich noch einmal mit der Friedensbotschaft Jesu. Ich nehme dich vorbehaltlos an. Ich helfe dir, dass du das auch von dir selber sagen kannst. In einem alten Kirchenlied heißt es, dass Sanftmut das Gefährt Gottes und Jesu ist. Ein wunderschönes Bild. Jesu Einzug in Jerusalem war kein Marketing-Gag. Das Neue Testament nennt das Königsprogramm Jesu den neuen Bund. Den neuen Bund, den er mit uns schließt. Das Versprechen also, das er uns gibt. Jeder, der mir vertraut, darf sich zu meinen Freunden zählen, sagt Jesus. Ich glaube dir, Jesus, deine Friedensbotschaft. Denn sie meint es gut mit mir, du meinst es gut mit mir. Und das ist Grund zum Jubeln genug an diesem Palmsonntag, damals wie heute. Amen. Aufstehen, wenn es das schon mal sagt.
Der Gottesdienst neigt sich dem Ende. Ich habe noch ein paar letzte Ansagen zu machen. Sie dürfen sich gerne auch widersetzen dafür. Für diejenigen unter uns, die jetzt festgestellt haben, da bewegt mich irgendwas, da möchte ich mit jemandem drüber reden. Für den gibt es die Gelegenheit, gleich im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne in die ersten Reihen, mir hier, linke Seite, hinzukommen und dort auf Leute zu treffen, die genau dafür da sind, um gemeinsam einfach zu beten, mal reden zu können. Ich möchte auch nochmal an den Raum der Stille erinnern, auch in der folgenden Woche. Und natürlich ist es die Karwoche. Es gibt auch einen Karfreitag und einen Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl um 19 Uhr. Und wem das noch nicht reicht, gleich im Anschluss daran, also auch am Freitag, die Gebetsnacht im Raum der Stille um 21 Uhr. Und wer vorher schon auch zu Gesprächen mit anderen Leuten kommen möchte hier, darf das gerne gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst tun, bei Kaffee und ich weiß nicht, ob wir Gebäck haben, aber zumindest gibt es Leute, mit denen man reden kann. Genau, bleiben Sie gerne noch hier im Anschluss. Ich möchte jetzt den Arne nach vorne bitten, damit er mit uns noch den Segen zuspricht.
Herr, unser Gott, wir preisen deinen Namen, wir loben dich, denn du hast uns Frieden gebracht. Und um diesen Frieden bitten wir dich, segne du uns und behüte du uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten, sei du uns gnädig, wende uns dir zu und schenke uns deinen Frieden. Amen.
Ihnen allen einen schönen Sonntag.